Und unseren Gottesdienst im Namen unseres Gottes beginnen. Ich möchte Sie grüßen mit einem Wort. So richtet uns unser Herr auf. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen nun miteinander das Lied von Philipp Friedrich Hiller singen, 511, das dieses Wort zum Thema hat, Vers 1 bis 3. Du musst jetzt zu uns reden, damit unser Glaube fest und gewiss werden kann. Und wir bringen dir jetzt die Not mit so vielen Ängsten und Zweifeln und was uns immer wieder zu schaffen macht. Ja, uns fehlt oft die Freude des Glaubens und die Geborgenheit, die du uns immer schenken willst. Aber wir sind dir so dankbar, dass du uns jetzt in deine große Bergung hineinnimmst, die wir haben unter deinem Reden, dass du uns ganz gewiss und fest machst, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Du weißt, wie schwach wir oft sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, aber wir wissen, dass du Kraft genug hast. Gib sie uns heute aus deinem Wort. Und so wollen wir dir jetzt auch jeder für sich in der Stille die Sorgen nennen, die jeden bewegen. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Unser Predigtext steht im Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 14 bis 29. Und sie, das ist Jesus und drei seiner Jünger, die waren auf der Seite zur Gebetsstille. Sie kamen zu den anderen Jüngern und sahen viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen herzu und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da der Geist ihn sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wie sprichst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alsbald schrie des Kindes Vater und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk herzulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe ward, als wäre er tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten und Fasten. Herr, lehr uns gewissen, festen Glauben. Amen. Es gibt kein oft so ausgemaltes, lustiges Bild wie immer wieder jenes von einem Mann, der unterm Pantoffel seiner Frau steht. Das ist ein kurioses Bild, wie die große Backwalze in der Hand schwingt und dann den Mann unter Druck setzt. Und es sieht so lächerlich aus, wie der da Angst hat um sein Leben, dieser Mann. Aber es ist nicht viel lustiger und besser, was genauso häufig vorkommt, dass ein Mann seine Frau jagt, die nichts zu melden hat. Und dass irgend so ein kleiner Haustyrann sich aufspielt und alle unter Druck setzt. Das ist ein erbärmliches Bild, ein lächerliches Bild, jemand, der nichts zu melden hat und der von einem anderen herumkommandiert wird. Und darum ist ja allen so wichtig, dass sie mitreden können. Unsere Kinder haben das ja schon lang kapiert und die haben das Heft in die Hand genommen. Und heute ducken sich schon die Eltern am Tischrand, ob sie auch noch ein Wort sagen dürfen unter den Kindern. Sieht so lächerlich und so armselig aus, wer nichts zu melden hat, wer kein Recht und wer keine Macht hat. Und darum geht in unserer Welt ein Kampf um Macht. Wenn die Arbeitnehmer und Arbeitgeber miteinander reden, dann geht es um Mitbestimmung, wer in den Aufsichtsräten sagen und bestimmen soll. Das ist entwürdigend, wenn man da einfach über die Köpfe der Arbeitnehmer hinweg wichtige Entscheidungen fällt. Und so schreien die Studenten an den Universitäten, wir wollen mitreden bei den Entscheidungen im Senat. So geht's uns als Menschen, wir wollen mitreden, wir wollen Gewalt. Und nun hat unser Herr ausgerechnet den Weg der Ohnmacht und der Gewaltlosigkeit als den Weg seiner Jünger dargestellt. Und das geht in unseren Kopf nicht rein. Das sehen wir als entwürdigend an. Ein Christ, das ist so einer, der nicht aufmucken darf und der einfach die anderen so reden lässt. Da hat mal ein Konfirmand von unserer Gruppe gesagt, Mutter, ich will kein Christ werden. Weißt du, sonst muss man irgend krank sein oder behindert oder so schwächlich, irgendwie, das sind doch die Christen. Und er hat ja etwas Richtiges begriffen. dass wir Christen nicht einfach sagen können, wir wollen die Reichsten der Welt werden und die Mächtigsten und die Angebetetsten. Wir wollen doch die Niedrigen und Geringen sein. Aber das andere hat er nicht begriffen. Darüber muss ich Ihnen heute predigen. Dass man gerade in der Nachfolge Jesu von einer ganz anderen, viel größeren Stärke ausgerüstet wird. Nun also, darum geht unser Thema, von dieser neuen Kraft und von dieser neuen Stärke. Der erste Punkt, wie das Problem auf die Jünger zukam. Jesus war mit 3 Jüngern, mit Petrus, Jakobus und Johannes, zum Beten weg. Und da waren die 9 allein, und da kam plötzlich ein Mann und tippt ihn auf die Schulter und sagt, hey da, ihr seid doch Leute, die um Jesus her seid. Ihr seid doch solche christlichen Figuren. Komm mal her. Hier, mein Kind. Und da drehen sie sich um und da sehen sie in dieses Gesicht eines von schwerer Krankheit gezeichneten, leidenden Menschen. Es kommt hier noch aus dem Bericht heraus, dass die Jünger offenbar zuerst sehr siegesgewiss an die Aufgabe hin sind. Das werden wir gleich haben. Das werden wir anpacken. Wir Christen sind ja so mutige Leute. Wo irgendeine Not ist in der Welt, es gibt keine Not. Politische, wirtschaftliche, soziale Not, die werden wir lösen. Wir werden das lösende Wort schon haben. Packen wir an, Ärmel hochgekrempelt und ran an die Arbeit. Und sie brachten nichts fertig. Nichtskönner, sagt der Vater. Ihr könnt ja nichts. Ihr seid ohnmächtig. Christen können das Wort von der Macht und von der Gewalt hoffentlich nicht mehr so laut in den Mund nehmen, weil sie wissen, die wirkliche Schlacht, die heute geschlagen werden muss, die ist so schwer, dass wir daran nicht mehr weiterkommen. Da geht es darum, dass wir dem Teufel sein Herrschaftsgebiet verkürzen, dass wir Menschen befreien, da wo wir mit unserer normalen Kraft keinen Schritt mehr weiterkommen. Das ist eine ganz erbärmliche Sache, wenn man sich bewusst wird, wir können nichts. Ja, meinen Sie denn, es ginge einem jetzt von uns anders, wenn wir Besuche machen, ich kann nichts, ich erreiche nichts. Meinen Sie, es ginge bei uns anders in den Fragen der Erziehung, ich kann nichts. Ich bin so glücklich, wenn wir unseren Jugendgruppen und Konfirmandengruppen durchkommen und auch eine nette Ordnung haben, wo jeder zu seinem Recht kommt. Aber ich darf Ihnen sagen, da ist man oft fertig, dass man denkt, man kriegt es diesmal nicht hin mit dieser Gruppe. Ich kann nichts. Und wenn es erst noch darum geht, ich will Menschen den Glauben bezeugen und dann merken wir, da kann einer nicht glauben, ich bin ja ohnmächtig. Ach, da, wo die Menschen protzen, wie stark sie sind und was sie können, das sind ja gar nicht die Probleme, die uns beschäftigen, sondern in unserer Welt, wo wir sehen, wo die großen, schweren Nöte liegen und wo keiner weiterkommt mit seiner Ohnmacht, da, wo die Jünger dastanden und nichts mehr fertigbringen. In unseren Tagen wird das immer wieder verdeckt, wenn man davon redet, was Christen eigentlich haben. Und da schleicht sich das Missverständnis ein und denkt, Mensch, wenn du so einen schwarzen Rock anhättest, dann wäre es sicher auch sicherer. Wissen Sie, daran hängt es doch nicht. Unsere Kirche tröstet sich ja immer mit äußerer Macht. Sie hat eigentlich einen Gott, dem alles Silber und Gold gehört. Aber sie hat es nie weitergebracht. Und ich meine das ganz spitz, so wie ich sage, als dass sie auf die Kraft des Finanzamts baut, der die Kirchensteuer abführt. Und wir sagen, dass wir ein Wort haben, das Felsen sprengt. Aber wo wir reden, bewegt dieses Wort nichts. Es bleibt ein lächerliches Wort. Und dann wollen wir es allen recht machen und machen es überhaupt niemand mehr recht, weil wir jedem nachlaufen und ihm gerecht werden wollen. Das ist die Ohnmacht der Christen, die immer wieder versuchen, mit Hilfsmitteln ihrem Auftrag gerecht zu werden und dabei erst recht lächerlich werden. Die Jünger mussten es ganz offen eingestehen, wir können nichts und wir erreichen nichts. Und wo das in unseren Tagen geschieht, Da wollte ich laut wie ein Heilsarmeemann bloß Halleluja rufen. Wo Christen merken, wir können nichts, wir sind nichts. Sagen Sie nicht, das sei deprimierend, das ist der Anfang zur größten Machtausrüstung. Und unser großes Gebet ist nur, dass unsere ganze Kirche und alle Christenheit an den Punkt kommt, nicht immer pausbäckig zu sagen, wir haben schon die Lösung auf der Zunge, sondern wir haben nichts mehr. Wir wollen umdrehen. Da sind wir nämlich bei dem Punkt. Da haben diese Jünger ihre Ohnmacht mit Jesus durchgesprochen. Sie haben keine langen Tagungen gemacht, sondern sie haben mit Jesus drüber geredet. Und wo Christen mit Jesus darüber sprechen, ich kann es nicht, aber du kannst es, da ist man ganz nah bei der größten und stärksten Macht. Das war ein zweiter Punkt. Jesus hat Macht. Es wird keinen Neuaufbruch geben, kein neues Leben, wenn wir nur meinen, wir müssen immer wieder uns mit uns beschäftigen. Wenn unsere Tagungen, die wir abhalten, nicht immer wieder dorthin führen, zu einer neuen Begegnung mit Jesus. Da können Sie 40 Jahre Diakonietagungen halten, da wird das Problem der Diakonie nicht gelöst, von dem heute so viel beschwert sind, als wenn dort Menschen umkehren und sagen, wir wollen von Jesus neue Kraft und neue Zurüstung haben. Der Vater hat es anklagend Jesus erzählt, ich brachte meinen Sohn zu deinen Kindern und die konnten nichts. Tut uns weh, wenn andere sagen, schau her, die konnten nichts. Aber es ist doch so, wie viele sind schon in die Kirche reingekommen und dachten, ich will mit meinen großen Nöten hier Rettung suchen. Und sie fanden nichts. Sie dachten, wie blöd er da vorne spricht, und sie haben ja recht. Denn Menschen haben sie nur gesehen. Sie fanden nichts und die konnten nichts. Und wie viele Besuche haben wir gemacht, wo wir Menschen nur geärgert haben. Die konnten nichts, deine Jünger, sagt er bitter. Aber dann klagt er auch Jesus an. Kannst du was? Kannst du was? Dann hilf mir doch. Und dann weist Jesus das zurück und sagt, das ist nicht die Frage, ob ich kann, sondern ob du glaubst. Es gibt in dieser Welt ganz große Macht. Das ist die Macht Jesu, der alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden hat. Und er will uns seine Wunder erfahren lassen, dort wo wir glauben. Der Mann hat glücklicherweise nicht so gehandelt, wie wir handeln würden. Wir hätten ein ewig langes Gespräch angefangen und gesagt, Jesus, das ist eine Definitionsfrage. Was ist überhaupt Glauben? Jetzt fangen wir mal an. Da gibt es verschiedene philosophische Begriffsbestimmungen. Und da gibt es eine Begriffsbestimmung des Neuen Testaments. Und da gibt es theologische Meinungen. Und welcher Schule hängst du eigentlich an? Und was ist überhaupt Glauben? Was ist überhaupt Zweifel? Nein. Der Mann hat einfach geschrien, Jesus, ich glaub dir doch, aber du musst mich halten, damit mich der Zweifel nicht übermannt, damit nicht die Anfechtung mich mit sich reißt. Das war Glauben. Dieser Mann erlebte das große Wunder, wie Jesus die Krankheit dieses Sohnes wegspricht durch sein gebietendes Wort. Und wenn Christen je in dieser Welt Macht haben, dann haben sie den Glauben an Jesus, zu dem sie rufen und dem sie vertrauen und der sein Wort redet und Menschen werden frei von Belastungen, wo die anderen nur hilflos drüber reden konnten. Die werden frei von Bindungen, die Menschen knechten, von Schuld, die Menschen einengt, von der Teufelsherrschaft, die Menschen unfrei macht. Es ist ja manchmal immer wieder so, dass Leute erzählen, sagen, ja, da hat mir einer erzählt, die haben da oben in der Ludwig-Hofer-Kirche auch bloß so ihr eines Thema immer, die reden da immer bloß von Jesus, Jesus, Jesus. Hoffentlich, was sollen wir denn sonst reden? Sollen wir denn über unsere Gedanken reden? Wir können doch bloß Menschen hintreiben und sagen, wie die Jünger, wir können es nicht, aber der kann's. Dort waren Menschen enttäuscht und haben sich von uns abgewendet, wo sie uns gesehen haben, unser Kirchlein oder die Menschen drin. Wir wollen doch so laut rufen, dass es der Dümmste noch kapieren muss. Wir reden von Jesus, der Macht hat und der die Not der Welt lösen kann und der die Herrschaft des Teufels zurückgreifen kann. Das, was kein General und kein Ministerpräsident dieser Welt und kein Milliardär und wer auch immer kann in dieser Welt, das kann Jesus. Er kann Menschen frei und fröhlich machen. Er kann verwundete Herzen heilen. Er kann Schuld auslöschen. Und er kann Menschen, die aus der Last des Bösen immer frei werden, so umändern, dass sie neue Menschen werden. Der Glaube kann nicht einmal seinen Glauben selber machen, aber er kann zu Jesus kommen und sagen, Herr, das ist ein Unrecht, dass ich zweifle, aber du kannst mir Glauben geben und ich vertraue dir, dass du mich durchbringst. Und ich hänge mich einfach jetzt an dich hin und so will ich bei dir sein. Und da ist der Glaube ganz nah bei der größten Macht, die es in dieser Welt gibt. Jetzt verstehen Sie, warum ich am Anfang gesagt habe, Christen sind keine Zerrbilder und einfach schwächliche Figuren. Sie sind Leute, die den größten Kampf aufgenommen haben und die Großes mit ihrem Leben erringen wollen und die eine große Zuversicht haben, dass sie mit jedem Tag, der vor ihnen liegt, im Namen Gottes Gewaltiges vollbringen können und dass ihr Leben nicht bedeutungslos ist, sondern Frucht bringt. Um dieses Jesus willen, der Macht hat. Mein letzter Punkt. Die Vollmacht der Jünger. Ich sprach von der Ohnmacht zuerst, dann sprach ich von der Macht Jesu und von der Vollmacht der Jünger. Auf dem Heimweg haben die Jünger Jesus gefragt, ja, wir wollten auch ganz gerne so mächtig sein wie du. Wir waren so bedrückt, dass wir nicht helfen konnten bei diesem Sohn, der so krank war. Wie können wir denn dahin kommen, dass wir auch Macht haben wie du? Dann sagt Jesus, das geht. Nur müsst ihr zwei Dinge tun. Beten und fasten. Mit Fasten meint man ja den Verzicht auf Nahrungsaufnahme. Aber darin ist ja ein Bild drin. Verzicht auf Nahrungsaufnahme heißt kein Buerlecithin, kein Dextroenergen, nicht die äußeren Stärkungsmittel, sondern warum fastet denn der Gläubige? Weil er sagt, ich will meine ganze Kraft jetzt bis ins Leibliche hinein in der Konzentration von Gott beziehen. Wir haben vorher davon gesprochen, dass es ein Irrweg ist, wenn man mit falschen Stützen meint, Kraft in der Welt sich holen zu können. Ich darf Ihnen sagen, dass das auch für den Weg unserer Gemeinde gilt. Wir wollen nie auf äußere Macht bauen. Wir haben das manchmal erlebt, das wissen die, die dabei waren im Lauf unseres Gemeindelebens, dass gerade dort, wo wir verzichtet haben, auf Macht, Gewalt, irdische Hilfe, Gott uns umso mächtiger seine Vollmacht gegeben hat. Unsichtbar. Und dass das jetzt für Ihr Leben ganz genauso gilt, dass wenn Sie darauf bauen und trauen und sagen, ich habe jetzt keine äußeren Hilfsmittel mehr, aber ich traue seinem Wort, dann erleben Sie das, dass man durch Beten und Fasten stark wird. Beten, das heißt doch, die Hände ausstrecken, leer wie sie sind, sagen, da sind sie, Herr, aber du hast Macht und ich komme zu dir. Du musst jetzt helfen, sei bei mir. Hat mich gerade gestern Abend sehr bewegt, wie in den Fernsehnachrichten jener Vertreter des Nationalen Christenrates von Kenia über die bedrängten Christen von Uganda gesprochen hat. Er hatte auch so ein Krägchen, so ein anglikanisches Krägchen an. Und da stand er da vor der Fernsehkamera und hat mit der ganzen Fülle seiner Kraft gesprochen. Die Christen müssen jetzt erwachen und merken, dass sie Amin unter wirtschaftlichen und politischen Druck setzen müssen, um die Christen frei zu bekommen. Ihr habt dachten müssen, oh Männlein, merkst du nicht, wie lächerlich das wirkt? Dein Kräglein macht dich noch feierlich. Ist das deine Macht? Warum hast du eigentlich nicht gerufen, die Kirchen der Welt sollen noch eine Artillerie anschaffen, um die bösen Leute zu erschießen? Ist das die Macht der Christen? Fallen wir immer wieder drauf herein? Ich habe viele Angriffe immer wieder bekommen in meiner Eigenschaft als Vorsitzender von Licht im Osten, dass die Leute uns gefragt haben, warum demonstriert ihr nicht? Sagen, bei uns haben demonstrierende Linken angefangen, ob wir Christen alles nachäffen sollten. Dann haben sie gesagt, beten ist doch auch nicht alles, sicheres Beten wichtig, aber man muss auch die Politiker unter Druck setzen. Ich sage, was heißt denn unter Druck setzen? Warum sollen wir morgen nicht ein Flugzeug entführen, bloß um die Christen freizukriegen? Wo hört der Druck auf und wo fängt er an? Welche Machtmittel der Welt benutzen Christen und welche nicht? Ich bin sehr dankbar, dass die ugandischen Christen immer klargelegt haben, dass sie nie Druck und Gewalt anwenden, sondern nur die Liebe Jesu haben. Und darum müssen wir jetzt für sie beten, dass sie dabei bleiben, bei dem, was Jesus sagt, darin seid ihr viel, viel stärker. wo Osei Mensah auf dem Kongress vor 2 Monaten in Nairobi noch gesagt hat, der von den ugandischen Christen wesentlich getragen war. Ich glaube für Afrika an stärkere Waffen als Gewalt. Und das ist das Wort des Evangeliums und das ist die Fürbitte und die Tat der Liebe. Das sind unsere Waffen. Das meint Jesus hier. Da werdet ihr doch stark, bleibt doch bei dem. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Situation Sie leben. Sie haben ganz verschiedene Nöte heute, wie Sie da sind. Erziehungsschwierigkeiten, Sie sind in die Wand gedrückt, gesundheitliche Not. Und der Herr sagt, beten und fasten, aber im Glauben teilhaben an seiner Vollmacht. Wie der Weg auch weitergeht, das kann ein Weg sein am Rand des Todes und doch ein Weg, wo einem der Herr Luft verschafft, wo man immer wieder spürt, er macht kräftig, er macht stark. Lassen Sie mich schließen mit dem Bild, das ich wollte, dass jeder von Ihnen mitnimmt, wenn er in dieser Kirche drin sitzt, mit diesem Bild von Ludwig Hofacker, nachdem unsere Kirche genannt ist und er drüben im Gäu in Rielingshausen seine Antrittspredigt hielt. Man hatte damals noch nicht jene wundervollen Mikrofone wie hier, dass man so lässig reden konnte, und er war durch seinen angeschlagenen Siechenkörper so schwach, dass er kaum genügend laut sich verständlich machen konnte. Die Leute standen an der Türe, noch die Fenster hatten sich geöffnet. Und dann sagte er den Leuten, was er predigen wollte. Wenn Sie heute Hofacker-Predigten lesen, denken Sie, wie konnte man so trocken biblische Wahrheit predigen? Was war das Geheimnis dieses Mannes? Und dann hat er es bei seiner Einführung den Leuten mit dem Hillervers zugerufen. Mit dem Hillervers eben dieses Dichters, der selber seine Stimme verloren hat und von Gott so schwach gemacht wurde. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen, ist nun auch mein Herr für mich. Amen. Wir wollen nun von diesem Lied 547 alle 3 Verse singen. Alle 3 Verse, 547, 1 bis 3.
Thank you.
wollen beten. Du weißt, wie schwach wir sind. Herr, verzeih uns unseren lächerlichen, eingebildeten Glauben an uns selbst, an unsere Kraft, an unsere Frömmigkeit, mit der wir schon so oft Schiffbruch erlitten haben. Wir wollen ganz neu deiner Kraft vertrauen, auch in den Schwierigkeiten, in denen wir stehen. Und wir wissen, dass du in dieser Woche uns vorangehst und uns wunderbar hindurchführst. Wir dürfen Zeichen deiner Kraft und deiner Macht erleben. Und so bitten wir dich um deine Ausrüstung, um deine Zurüstung. Ja, und wir wollen in der Geduld warten, bis du die Zeit für gekommen hältst, wo du uns deine Wunder und deine Siege erleben lässt. Wir wollen dich jetzt auch für unsere Aufgaben bitten, wo wir an Menschen gewiesen sind, denen wir den Glauben bezeugen wollen, die wir retten wollen aus allen Bindungen, die sie belasten. Du kannst auch hier einzig das lösende Wort sprechen. Wir wollen nur Menschen zu dir weiterweisen. Wir bitten dich heute ganz besonders für die bedrängten Christen in Uganda. Wir wollen nicht um Freiheit und um gute Tage bitten, sondern dass sie auf ihrem Weg allein in deiner Liebe bleiben und dass sie sich von aller Gewalt und allem Druck enthalten und allein Zeugen deiner Versöhnung sind. Wir wissen, dass du auch eine schützende Mauer um sie bauen kannst und sie darin fest erhältst, dass sie mutig dein Wort sagen, zur Zeit oder zur Unzeit. Herr, wir danken dir auch für die Freiheit, die du uns heute lässt. Wir wollen sie recht benutzen. Zeig uns, welch ein Geschenk das ist, dass wir heute so dir dienen können in Freiheit und in äußerer Gerechtigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir haben noch bekannt zu geben, am Dienstag ist Seniorenkreis um 14.30 Uhr. Martin Körner wird Bilder aus Israel zeigen. 14.30 Uhr mit Kaffee. Wir haben am Ausgang den Notizenzettel. Den können Sie mitnehmen. Da stehen alle unsere Veranstaltungen drauf. Da sagen wir dann nicht mehr, was dort steht. Ich bin jetzt ja 4 Wochen in England zu einem Sprachkurs, den mir der Oberkirchenrat ermöglicht hat. So ist das mein Abschied bis zum Palmsonntag. Die zwischenzeitlichen Dienste stehen alle dann auf dem Zettel. Am Dienstagabend haben wir eine Gedenkveranstaltung zum Tode von dem Erzbischof Luwum. Das ist uns deshalb so wichtig, weil die Leiden der Christen uns bewegen sollten. Im Jahr 1919 hat der Tod, damals von Professor Traugottan, viele Christen auf den Ernst der Situation aufmerksam gemacht. Und für nicht wenige war es ein Zeichen, dass sie befähigte, im Dritten Reich auch das Leiden zu wählen, auch festzustehen und nicht den bequemen Weg zu gehen. Und so soll uns auch dieses Sterben, dieses mutigen und ganz besonders tapferen Mannes dazu ermutigen, den Weg zu sehen, den Jesus für seine Jünger bereit hat. Wir haben das so geordnet, an diesem Abend ist gerade Bruce Nichols aus Neu-Delhi bei uns in Stuttgart. Er wird bei uns übernachten und wenn er morgen eintrifft, möchte ich ihn um den Dienst bitten. Sie haben dort in Asien, er ist der Leiter der Theologischen Ausbildungskommission der Weltallianz, der Evangelischen Allianz, all dieser in der Gruppierung zusammengeschlossenen Christen. Sie haben dort eine Konferenz in Hongkong gehabt und haben sich über die leidende Gemeinde unterhalten und haben ein wichtiges Wort beschlossen und gesagt, das Martyrium der Christen in Asien ist größer, als es je uns bewusst war. Und zwar nicht nur durch den Kommunismus, auch durch den Islam, durch viele andere Dinge.
Und er hat ein ganz praktisches Wort, dass er sagt, die Christen heute müssen Bibelworte auswendig lernen. Sie müssen sich selbstständig organisieren. Die Gemeinden dürfen nicht mehr von Pfarrern abhängig sein. Man weiß nicht, welche Wege Gott für uns bereit hat. Er wird uns am Abend über das vergessene Martyrium das sagen, was das für die Christen bedeutet. Anschließend sehen wir eine halbstündige Tonbildserie, die eben erst fertig wurde. 70 Bilder aus der ugandischen Erweckungsbewegung, ostafrikanische Erweckung. Dazu ist eine Ansprache von Bischof Festo Kiwenscher in diese Tonbildserie eingearbeitet über die Kraft der Versöhnung. Ich werde dann ein kurzes Schlusswort sagen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das auch bekannt machen bei den Christen, die das bewegt. Es ist in der Zeitung ja jetzt zweimal gekommen, aber es gibt manche Leute, die lesen keine Zeitung. Deshalb müssen Sie sie vielleicht noch hinweisen, denn im Gemeindeblatt konnten wir es nicht mehr bringen. Um 20 Uhr am Dienstagabend hier. Wir werden dort auch einen Büchertisch haben, 3 Taschenbücher von Bischof Festo Kiwenschere und dann vor allem diese große Langspielplatte mit Chören aus Uganda und mit Ansprachen von Bischof Festo Kiwenschere, die auch in einem großen Teil mit deutschem Text dann gelesen werden. Vorne drauf ist dieses große Bild, das auch unten in Kleinformat auf dem Schaukasten ist, wo Festo Kiwenschere und Erzbischof Luwum nebeneinander drauf sind. Deshalb ist diese Platte auch eine besondere Verbundenheit dann mit diesen Christen. Wir haben diese Woche noch ein bisschen gefüllt. Ich sage im Spaß, wenn ich fort bin, wird es ein bisschen ruhiger werden. Am Mittwochabend ist, das ist eben so nun zusammengefallen, George Miley, der Leiter von dem Missionsschiff Logos im großen Saal des Gemeindehauses um 19.30 Uhr. Am Dienstag ist 20 Uhr, am Mittwoch um 19.30 Uhr. Suchen Sie sich das aus, wo Sie teilnehmen wollen. Nicht, dass Sie klagen, es soll alles eine Freude sein. Der Mittwoch ist vor allem für junge Leute bestimmt, aber es könnten auch andere teilnehmen. Wir haben wegen dieser Überfüllung nun den Weltgebetstag der Frauen in unsere Gemeinde nicht, auch wenn es im Gemeindeblatt steht, weil am Donnerstag noch Hauskreise teilweise sind. Wer daran teilnehmen will, dem empfehlen wir in der Stiftskirche um 15 Uhr, wo Frau Präger aus unserer Gemeinde die Ansprache hält, oder dann abends in der Leonhardskirche. Unser Opfer heute, das soll für die afrikanische Evangelisationsbewegung sein. Die ostafrikanische Erweckung, die sich über ganz Afrika hin ausgebreitet hat, durch ihr Zeugnis der Liebe hat eine Organisationsform gewählt, jene afrikanische Evangelisationsbewegung. Deren erster Vorsitzender war Erzbischof Luwum. Ich habe im deutschen Sekretariat mitgearbeitet und werde dort weiterhin mitarbeiten. Das heißt, wir wollen in Afrika große evangelistische Feldzüge mit Afrikanern ermöglichen. Da wurden 4 wichtige Leute freigestellt. Ein Mann aus dem Regierungsamt, der war Leiter im Kultusministerium von Tansania, dann einer, der war in Uganda Verkaufsdirektor in einer Ölfirma bei Caltex. Die sind raus mit 50 Jahren, haben verzichtet auf ihren großen Direktorsgehalt und haben gesagt, wir wollen evangelisieren, als Leute der Wirtschaft. Die werden unterhalten, auch unsere württembergische Kirche gibt einen Teil dazu. Sie hat einen VW-Bus einmal gestiftet für diese Evangelisationsbewegung. Aber da werden viele Dinge benötigt. Mal Schreibmaschine oder Lautsprecheranlage, Hilfe zu den Gehältern, denn die Afrikaner können wenig Geld beisteuern. Dafür soll unser Opfer heute und am Dienstag sein. Und dann wollen wir einen Teil des Opfers abziehen. Bischof Kiwenschere hat geschrieben, seine Tochter sei zurzeit in Paris und sie müsste noch ein Jahr anhängen und hätte kein Stipendium mehr. Er will sie jetzt nicht zurückrufen ins Heimatland, weil er Sorge hat. Umgekehrt hat er keine Möglichkeiten, den Studienaufenthalt zu bezahlen. Er schrieb dort in Englisch, wir haben keine Schätze in Uganda, aber wir haben einen Vater, der viele Schätze hat. Und er fragt uns, ob wir nicht etwas beitragen könnten, und ich denke, es ist in Ihrem Sinn, wenn wir von diesem Opfer etwas abzweigen für dieses Stipendium, dass sie ihr Lehrerexamen und ihr Sprachstudium noch abschließen kann in Europa, bevor sie dann wieder zurückkehrt nach Afrika. Und nun wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.
Amen.